Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und herzlich willkommen. Heute ist ein Mann zu Gast, der zugleich Fahnder und Historiker ist, Detektiv und Jurist und das alles für eine gute Sache. Willi Korte spürt geraubte Kunstgüter wieder auf für die rechtmäßigen Besitzer und deswegen nennen ihn manche auch den Indiana Jones der Kunstwelt. Hallo Herr Korte.
Schönen guten Tag, Herr Führer.
Seit Jahrzehnten machen Sie ja diese Arbeit. Sie suchen und finden Kunstwerke für andere, zum Beispiel Quedlinburger Domschatz. Welche Kunstwerke besitzen Sie eigentlich privat?
Also eher wenige, denn ich habe ja gewisse Standards mit den Arbeiten, die ich hier auf meinem Schreibtisch habe. Und da lasse ich lieber die Kunst zu Hause weg. Außerdem weiß ich ja nie, wenn ich was kaufen würde, welche Vorgeschichte das Ding hätte. Also nein, eher Kunst gibt es bei mir zu Hause eher wenig.
Ich habe in einer Reportage über Sie gelesen, dass in Ihrem Haus Akten und Bücher nicht nur den Esstisch, die Tischtennisplatte, das Klavier, sondern sogar das Laufband unter sich begraben. Stimmt das?
Ja, also der Mangel an Kunstwerken wird eindeutig kompensiert durch zahlreiche Bücher und Akten, die wirklich über sämtliche Etagen in sämtlichen Ecken und sonstigen Ablagemöglichkeiten also ihren Platz finden.
Der Jurist und Kunstfahnder Willi Korte, der sich vor allem mit Raubkunst und Beutekunst aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs befasst, aber er hat auch den über 1000 Jahre alten Quedlinburger Domschatz aufgespürt. Kunstfahnder, das klingt so ein bisschen aufregend, finde ich, nach detektivischer Spuren- und Schatzsuche. Ob jetzt Kunstfahndung wirklich so aufregend ist, das kann uns Willi Korte aus eigener Erfahrung erzählen. Herr Korte, wie sieht's denn aus? Verhandeln Sie undercover mit den Dieben oder brüten Sie nur über den vielen Akten, die bei Ihnen zu Hause rumliegen?
Naja, ja beides. Also Ausgangspunkt ist in der Regel der Archivbesuch und Bibliotheksbesuch, denn ich muss mich ja sowohl, was das Kunstwerk angeht, bilden. Ich bin ja kein gelernter Kunsthistoriker, außerdem, selbst wenn ich einer wäre, wüsste ich ja nicht zu jedem Kunstwerk sofort die Vorgeschichte. Also ich muss mich ja über das Kunstwerk schlau machen, als Kunstwerk und dann natürlich über seine Geschichte. Und dann müssen wir mal sehen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Also hinsichtlich der Frage, nicht, taucht das Kunstwerk irgendwo wieder auf? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Und dann passiert es immer wieder, dass ich dann auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, weil die natürlich Möglichkeiten haben, die mir nicht zur Verfügung stehen. Und diese Zusammenarbeit, die zeigt sich manchmal in der Form eine Undercover-Operation, wie es so schön heißt.
Sie sollen auch schon mal eben so als Undercover-Agent mit einem aufgeklebten Mikro unterm Hemd verhandelt haben.
Ja, also ich weiß nicht, wie aktuell die Technik aussieht, aber das Mikrofon auf dem Brusthaar ist mir vertraut.
Erzählen Sie mal, was war denn das für ein Fall? Wer hat da mitgehört?
Das war ein vermeintlicher Rembrandt, der sich dann leider nicht so sehr als Rembrandt herausstellte, der in einem New Yorker Lagerhaus war, der aus einer jüdischen Sammlung in Frankreich stammte, die von den Nazis während der Besatzungszeit geplündert wurde und dann über diesen Kunsthändler in einem New Yorker Warenhaus angeboten wurde. Und ich habe das damals mit der Zollfahndung zusammen gemacht und ich war also nun der Experte für dieses Bild und seine Geschichte und das war einer der Fälle mit dem auf dem Brusthaar geklebten Mikrofon. Manchmal machen natürlich, je nachdem, machen auch die Strafverfolgungsbehörden das selber. Ich hatte ja mal einen Fall vor vielen Jahren, da ging es um ein berühmtes Dürerblatt der Bremer Kunsthalle, das von Aserbaidschan aus angeboten wurde. Da hatten sogar die Strafverfolger, also mit Pistolen im Gürtel, hatten dann Schiss und haben das Treffen abgesagt, weil ihnen die Nummer dort in Manhattan zu heiß wurde. Also es hängt natürlich so ein bisschen auch ab, mit welchen Sportsfreunden auf der Gegenseite man es zu tun hat. Und gerade Sachen, die so Richtung Osteuropa, Russland kommen, sind ja manchmal so die Gesprächspartner etwas schwer einzuschätzen von ihrer Zuverlässigkeit und Gefährlichkeit her.
Aber beim falschen Rembrandt hatten Sie keine Angst?
Nee, das war nur ein geldgieriger Kunsthändler, der also ein vermeintliches 10-Millionen-Bild hatte und versuchte, das Beste draus zu machen. Was ja beim Thema Raubkunst ganz allgemein immer die große Herausforderung für diejenigen ist, die im glücklichen Besitzer eines Raubkunstbildes sind, das Ding zu verwerten. Also man möchte ja mehr oder weniger wissend, nicht, dass die Geschichte dieses Kunstwerks etwas problematisch ist, natürlich möglichst viel aus dem Kunstwerk herausschlagen, also möglichst nah an den Marktwert kommen. Und das ist natürlich dann immer die große Herausforderung, weil sich ja solche Sachen nicht einfach im Auktionshaus anbieten können.
Sie arbeiten ja aktuell beim Max Stern Restitution Project mit, also Max Stern Restitutionsprojekt. Ich erläutere mal kurz für unsere Hörerschaft. Max Stern war ein deutscher jüdischer Kunsthändler und Galerist in Düsseldorf, der unter dem Druck der Nationalsozialisten seinen Besitz verkaufen musste und dem es dann gelang, nach Kanada zu emigrieren. Und sein Erbe haben 3 verschiedene Universitäten angetreten. Und die sind nun auf der Suche nach den damals unter dem Druck verkauften oder auch den geraubten Kunstwerken aus der Sammlung Max Stern. Herr Korte, Sie arbeiten bei diesem Projekt mit. Wie viele der vermissten Werke haben Sie denn inzwischen gefunden?
Also ich habe heute gerade ein neues auf den Schreibtisch bekommen. Also gefunden habe ich es noch nicht, aber es ist ein Sternbild, das in der Nazizeit verloren ging. Ich glaube, wir sind jetzt bei etwa 2 Dutzend. Also wir haben ja so ein.
Aber was heißt denn auf den Schreibtisch bekommen, aber nicht gefunden? Das verstehe ich nicht.
Es ist ein Bild, also ein Foto eines Altmeisterbildes, das mir heute zugeschickt wurde. Aus den Informationen ergibt sich, dass dieses Bild Mitte der 30er Jahre bei Max Stern in der Galerie war. Jetzt muss ich also von vorne anfangen und gucken in der Literatur und in den Unterlagen, die mir zur Verfügung stehen, was ich zu diesem Bild finden kann und vor allem natürlich, ob es irgendwo in jüngster Zeit auf dem Kunstmarkt oder in einer Sammlung aufgetaucht ist, um dann wie immer nicht einen Plan zu entwickeln, wie wir dann weitermachen. Das ist ja immer die große Herausforderung bei meiner Arbeit, nachdem also die Sitzfleischperiode sozusagen beendet wurde mit Archiv- und Bibliotheksrecherchen, wie gehen wir jetzt aktuell da draußen mit diesem Bild um, wenn es gerade oder vor kurzem aufgetaucht ist, also entweder auf dem Kunstmarkt oder auch in der Ausstellung oder in der Publikation, weil man ja nicht weiß, wie die Gegenseite auf was reagiert, denn die große Gefahr bei einem Kunstwerk besteht ja immer darin, dass wenn man die Gegenseite zum falschen Zeitpunkt mit den falschen Informationen konfrontiert, dass natürlich ein Kunstwerk innerhalb von Stunden verschwinden kann. Also ich habe ja auch schon Fälle gehabt, da hatte ich eine richterliche Anordnung und sollte das Bild dann also abholen lassen können. Und dann wurde mir mitgeteilt, well, Ella Badge, nicht, das Ding hat also gerade gestern das Land verlassen. Und dann ist es weg. Also meine Arbeit ist auch immer wieder angereichert sozusagen mit Fällen, wo ich ein Kunstwerk verliere, weil einfach die Gegenseite, nachdem sie in welcher Form auch immer Wind bekommen haben, dass es hier ein Problem gibt, das Bild zurückziehen, nicht aus der Versteigerung, zurückziehen von dem Ort, wo es sich befunden hat. Und dann habe ich natürlich keine Ahnung,
wo es dann hingeht.
Irgendwo in der Welt sein. Manchmal taucht es nach ein paar Jahren wieder auf, je nachdem, wie sehr die Leute daran interessiert sind, das Kunstwerk zu Geld zu machen. Also bei dem Dürer-Fall, den ich gerade geschildert habe, das ging verloren, das Bild, und tauchte wieder auf. Und dann konnten wir es fassen. Ich habe jetzt gerade nach monatelangen Verhandlungen ein Sternbild regeln können, einen wunderbaren Bruegel, den ich auch mal vor, ich weiß nicht, 2007, 2009 oder so um die Zeit herum auf dem Radarschirm hatte und der dann mal wieder verloren ging, weil die Kommunikation irgendwie versandete, abbrach.
Ein Bruegel, und jetzt konnten Sie ihn zurückgewinnen für die Erben.
Ja, weil das nun ein Millionenbild ist, nicht? Und da gibt es natürlich dann immer ein Interesse, aus so einem Objekt etwas zu machen. Und dann taucht es halt, wenn man Glück hat, zu Lebzeiten wieder auf.
Herr Korte, Sie haben gerade gesagt, Sie haben ungefähr 2 Dutzend Bilder für die Sammlung Stern, also Max Stern, wieder gefunden. Ich glaube, von rund 400. die vermisst werden. Wie hoch schätzen Sie denn insgesamt die Anzahl der NS-Raubkunstwerke, die heute noch unerkannt in der Welt irgendwo sind?
Also bei Stern ist das Minimum 400. Also das mögen auch gern 600 mehr sein. Wir haben ja keine Geschäftsunterlagen. Zum Thema Raubkunst aus den Jahren 33, 45, das ist ja mein Hauptarbeitsgebiet, würde ich mal nach über 30 Jahren Tätigkeit sagen, wir haben immer noch keine Ahnung, was die Dimension dieses Problems angeht. Für mich selbst kann ich sagen, das, was bei mir so auf den verschiedensten Ablagen liegt an unaufgearbeiteten Fällen, ist sicherlich deutlich mehr, als ich in diesem Leben jemals abarbeiten kann.
Der Kunstfahnder, Provenienzforscher Willi Korte ist seit Jahrzehnten auf der Suche nach NS-Raubkunst, aber er sucht auch nach Kunst, die zum Beispiel von amerikanischen Soldaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gestohlen wurde. Wie zum Beispiel den Quedlinburger Domschatz, immerhin einer der wertvollsten Schätze Deutschlands überhaupt. Der umfasst rund 50 verschiedene Werke, auch Handschriften mittelalterlicher Kunst, also aus Gold und Elfenbein, aus Silber, Bergkristall und Edelstein, teilweise aus dem Jahr 900, teilweise aus dem Jahr 1500. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde dieser Domschatz ausgelagert, um ihn vor den Bomben zu schützen natürlich. Und nach dem Krieg wurden dann ein paar aufgebrochene Kisten gefunden und mehrere Teile wurden vermisst. Und die hat dann, kleiner Spoiler-Alarm jetzt, im Jahr 1990 unser heutiger Gast Willi Korte gefunden. Herr Korte, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, nach dem Domschatz zu suchen?
Wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Also ich saß Mitte der 80er Jahre hier in Washington im Nationalarchiv und habe was anderes recherchiert und wurde damals von einem Kurator des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin angesprochen, aus dessen Haus der berühmte Schatz des Priamos fehlt, von dem wir ja wissen, dass er heute im Puschkin-Museum in Moskau liegt. Mitte der 80er Jahre wussten wir das noch nicht. Der hatte den Verdacht, dass die Amerikaner seinen Schliemann-Schatz mitgehen haben lassen könnten. Ich habe dann also im Archiv danach recherchiert, ihn offensichtlich nicht finden können. Der Kurator in Berlin hatte allerdings einen Kontakt zu seinem Ostberliner Kollegen. Also wir reden ja vor Wendezeit. Und dieser Ostberliner Kollege hatte Informationen zum Verlust des Quedlinburger Domschatzes. Und so habe ich dann mal mit dem Westberliner Kurator den Ostberliner Kurator besucht. Damals Tagesausflug von West nach Ostberlin und der hat mir diese Unterlagen gegeben und so habe ich dann sozusagen in einer Geheimrecherche, weil war ja DDR und ich konnte ja schlecht für die DDR tätig werden, auf Kosten sozusagen der Westberliner den Quedlinburger Domschatz in der DDR recherchiert und auch da eine Spur aufgetan. Diese Spur führte dann auch letztlich nach Texas. Gott sei Dank gab es dann eine Wiedervereinigung und die Mauer fiel, sodass ich dann tatsächlich mit dem Schatz mich beschäftigen konnte. Denn vorher ging das ja nicht. Also ich hätte ja zur DDR-Botschaft hier in Washington gehen können. Und das sollte ich aber nicht, weil man in Quedlinburg bzw. Westberlin fürchtete, dass die DDR-Regierung dann der Kirche diesen Schatz abnehmen würde.
Noch mehr Komplikationen als die, von denen ich schon gelesen hatte. Soweit ich weiß, haben Sie 2 Jahre lang nach diesem Schatz gesucht. Ich weiß nicht, ob Sie in Kürze mal die Stationen aufzählen können.
Ich musste zunächst einmal ja mich über die militärische Lage in Quedlinburg bei Kriegsende schlau machen. Also das hat mal schon ein paar Monate gedauert, die verschiedenen amerikanischen Einheiten zusammenzufinden. Und dann habe ich dann tatsächlich einen Hinweis gefunden, dass eine bestimmte Einheit diese Höhle entdeckt hat, in der sich aufgrund der Unterlagen, die ich schon hatte, der Schatz befand. So, dann war das also mein Hauptziel, diese Einheit zu recherchieren. Das heißt also, die Mitglieder dieser Einheit zu recherchieren. Das heißt, ich habe viele Monate damit verbracht, die Veteranen dieser Einheit irgendwie zu identifizieren und ausfindig zu machen. Also wir haben ja hier mit Amerika haben wir ja ein bisschen größeres Land mit 300 Millionen Einwohnern. Das war in den 80er Jahren nicht ganz so einfach. Gott sei Dank hatte ich dann etwa zu 98 bekam ich dann Informationen aus dem Kunsthandel.
88?
oder 88 hinsichtlich des Wiederauftauchens des berühmten Samuel-Evangeliars, sodass ich sozusagen meine Archivrecherchen zusammensetzen konnte mit den Informationen aus dem Kunsthandel und dann auch noch eine Allianz eingegangen war mit einem Journalisten der New York Times und sozusagen diese Dreizackigkeit, der hat dann dazu geführt, dass ich dann auf den Flieger nach Dallas, Texas stieg von Washington aus und mit dem Mietauto in dieses Örtchen Whiteride nach Texas fuhr, in dessen Bank sich der Quedlinburger Domschatz befinden soll. Und Gott sei Dank gab es in Whiteride nur eine Bank, sodass ich da keine großen Schwierigkeiten hatte, die ausfindig zu machen.
Also das Samuel-Evangeliar ist ein Teil dieses Quedlinburger Domschatzes, möchte ich noch mal kurz anfügen für diejenigen, die sich dann nicht so bewandert sind. Und der Soldat, der das geklaut hatte, der war ja schon tot. Nun sind Sie da in diese Bank marschiert, Herr Korte, meine Doktortitel und alles, Jurist und Historiker, aber doch ein Deutscher, und der sagt, machen Sie mal Schließfach auf, das kann doch nicht so leicht gewesen sein. Wie haben Sie die denn davon überzeugt?
Ja, ich stand also ziemlich lange vor der Bank und habe in der Tat versucht, mir A, Mut einzureden und B, mir zu überlegen, also welche sozusagen Öffnungsrede kann ich jetzt hier halten, um da Eindruck zu erwecken, und hatte ansonsten ja keine besonderen Bezüge, die ich herstellen konnte. Ich konnte ja nicht sagen, ich bin hier im Auftrag in der DDR unterwegs, hatte aber einen Artikel der New York Times zu dem Quedlinburger Domschatz. Das war eben meine Connection zur New York Times. Und den Artikel habe ich dem Chef des Bankhauses damals vorgelegt und habe ihm sozusagen ganz in die Augen geguckt, um zu sehen, wie er beim Lesen auf diesen Artikel reagiert. Und irgendwie hatte ich uneingeschränkt den Eindruck, der Mann weiß, von was ich rede, beziehungsweise was er da gerade liest. Und nachdem er mir dann sagte, ist ja alles sehr interessant, kann ich Ihnen aber leider nicht weiterhelfen, fahren Sie mal lieber nach Hause, wenn wir was wissen sollten, rufen wir Sie an. Und ich ging dann in ein Hotel zurück und am nächsten Tag rief mich eine Anwaltskanzlei ein. Also dann wusste ich schon, aha, also der Besuch war nicht ganz erfolglos und the rest is history, wie es so schön heißt.
Also ein guter Gesichtsausdruckleser muss man auch sein, wenn man Provenienzforscher ist wie Willi Korte. Aber dann gab es ja diesen Moment, da standen Sie dann ja tatsächlich vor diesem Bankschließfach. Sie hatten einen begründeten Verdacht, aber Sie waren sich ja nicht sicher, dass sich da wirklich die gesuchten Teile drin befinden. Wie war Ihnen denn da zumute?
In der Tat, also das war die größte Anspannung meines Lebens, glaube ich, denn ich hatte ja ein altes Inventar des Domschatzes und auch eine Liste der verlorenen Gegenstände. Das war aber eine sehr allgemeine Beschreibung, wissen Sie, also Kruzifix, Bergkristall und so weiter. Ich hatte ein paar Fotos und wusste eigentlich, wonach ich suche im Großen und Ganzen, hatte aber bisher von der Bank nur auch sehr, sehr allgemeine Informationen bekommen, was es da vermeintlich in dem Banksafe alles gibt und wie sich dann auch später herausstellte, nachdem wir das dann mit den Behörden zusammen, also auch da spielten dann Strafverfolgungsbehörden eine Rolle, dann in Augenschein genommen haben, muss ich auch feststellen, dass einige der Sachen, die ich zunächst beschrieben bekommen hatte, als Teil des Quedlinburger Domschatzes, sich gar nicht als Teil des Domschatzes herausstellten, also von ihm irgendwo anders geklaut wurden, sodass es mir hätte passieren können, wenn ich nicht den ersten Reliquienschein als erstes gesehen hätte, dass mir sozusagen eine Ansammlung von allen möglichen zusammengeklauten Krempel präsentiert worden wäre und ich also jahrelang sozusagen umsonst diese Recherche gemacht hätte.
Aber so wurde er Ihnen präsentiert und dann haben Sie eine Riesenparty gegeben in Whiteride in Texas.
Ja, da war was los. Also ich meine, Sie müssen sich ja zurückversetzen in das Jahr 1990. Da gab es das Thema Beute- und Raubkunst ja noch nicht. Also es ist ja nicht wie heute, nicht, wo praktisch jede Woche was in der Zeitung steht und wir auch so ein Gespräch heute führen. Damals einen Journalisten für dieses Thema zu interessieren, war gar nicht so einfach. Auch der Redakteur der New York Times, der hielt mich zunächst für einen dieser, etwas versponnenen Schatzsucher, also quasi, auf welcher Insel suchen Sie denn gerade welchen Piratenschatz? Und ich musste da einiges präsentieren, damit er mich überhaupt anfing, ernst zu nehmen, was dieses Thema anging. Und das war ja dann auch eine Geschichte, die, was ich ein halbes Dutzend Mal auf der Titelseite der New York Times stand. Und in gewisser Weise auch der Auftakt zu dieser ganzen Diskussion, die wir nun seit damals haben, zum Thema Raub- und Beutekunst aus Nazi- und Kriegszeit, denn 30 Jahre lang war das ein Non-Thema für die Wissenschaft, für die Journalie, für wen auch immer, hat sich kein Mensch um diese Verluste jahrzehntelang gekümmert.
Aber heute wird sich gekümmert, nicht zuletzt von Willi Korte. Und der Quedlinburger Domschatz hat sicher auch seine Karriere als Kunstfahnder sehr befördert. Versuchen wir mal zu rekonstruieren, wie aus Willi Korte ein Kunstfahnder und Provenienzforscher geworden ist. 1954 geboren, in München aufgewachsen. Herr Korte, war das dann in einem kunstsinnigen Haushalt, in dem Sie groß geworden sind?
Nee, also meine Eltern hatten ja alle möglichen Pläne für mein Leben. Nicht zunächst mal die elterliche Firma übernehmen. Nachdem ich das abgelehnt habe, hätte ich Medizin studieren sollen. Das passte mir auch nicht so richtig. Dann habe ich mich zwar für Jura sozusagen breitschlagen lassen, habe aber nebenbei sozusagen im Geheimen auch Geschichte studiert.
Was hatten Ihre Eltern denn für eine Firma?
Mein Vater war Edelmetallhändler, hatte also eine Gold- und Silberscheideanstalt. Und meine Mutter betrieb einen Juwelierladen. Also auch da ging es schon um Wertvolles in der Familie. Aber das war nicht das, was ich so als Lebensaufgabe mir vorstellen konnte. Das habe ich dann abgelehnt. Und dann hätte ich Kinderarzt werden sollen. Das wäre der Wunsch meiner Mutter gewesen. Das habe ich dann aber auch meinen Geschwistern überlassen. Und das Jurastudium hätte mich in eine bestimmte Kanzlei führen sollen, die sich vor allen Dingen mit Scheidungsfällen einen Namen gemacht hat. Das war dann auch nicht so mein Thema. Habe ich gesagt, ja, dann studieren und forschen wir einfach noch ein bisschen weiter und gehen wir mal nach Amerika. Dann bin ich dann also weit weg von zu Hause. Dann hat sich der Rest daraus ergeben.
Weil Sie sich ja heute so viel mit NS-Raubkunst beschäftigen, hat denn der Nationalsozialismus in Ihrem Elternhaus, in Ihrer Familie, war der irgendwie ein Thema? In welcher Hinsicht auch immer?
Ja, das ist der kortische Goldschatz. Mein Vater war, wie gesagt, Edelmetallhändler und hatte eine kleine Gold- und Silberscheideanstalt in Dresden. Dort blieb er auch bis zum Kriegsende und hatte den berühmten LKW voll Gold- und Silbersachen.
LKW voll Gold und Silber.
Ja. Also ich weiß nicht, wie groß der LKW gewesen sein soll, aber der Papa sprach immer von der Gold- und Silberladung im LKW, mit dem er also bei Kriegsende herumfuhr. Nicht so recht wissend, wo er nun mit diesem Gold- und Silberschatz hin soll. Und dann hat er ihn verbuddelt und hat eine Schatzkarte angelegt. Und die Schatzkarte und das Thema des verbuddelten Gold- und Silberschatzes war also eine Geschichte, mit der ich sozusagen großgezogen wurde. Also mit der Muttermilch quasi schon aufgenommen habe. Mein Vater hat also sozusagen dafür gesorgt, dass wir in der Familie für den Tag X, nämlich den Tag der Wiedervereinigung, sozusagen Gewehr bei Fuß stehend, dann den Gold- und Silberschatz wieder in Dresden ausbuddeln. Mein Vater hat die Wiedervereinigung nicht mehr erlebt. Ich habe dann endlich von meiner Mutter nach der Wiedervereinigung die Schatzkarte in die Hand gedrückt bekommen, die ich ja vorher nie sehen durfte, die im Banksafe lag. Und dann bin ich also mit Schatzkarte und Metalldetektor nach Dresden gefahren, habe dieses Grundstück ausfindig gemacht und habe also buchstäblich bei Nacht und Nebel, also ich bin dabei um Mitternacht, nicht sternenklarer Himmel über den Zaun gestiegen und habe das, ja, man muss ja sein Handwerk irgendwo lernen. Bin dann also über den Zaun gestiegen und Gott sei Dank, also der Mond schien helle, konnte ich also das Grundstück da absuchen und habe auch an einer Stelle habe ich dann etwas Metallenes ausfindig machen können und habe dann auch entsprechend gebuddelt. Es blieben aber nur noch Blechdosen in dem Loch übrig. Und nachdem die Schatzsuche nicht so erfolgreich war, konnte ich dann die alte Dame noch ausfindig machen, der das Grundstück gehörte. Das war die Witwe des Freundes meines Vaters, auf dessen Grundstück eben das vergraben hat. Und die sagte mir dann, bei Kriegsende, nachdem mein Vater aus Dresden geflohen war, weil er einen Tipp bekommen hat, die Russen würden ihn verhaften wegen des Edelmetalls, sagte mir also alle im Umkreis meines Vaters, also Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, seien also alle von den Russen verhaftet worden. Sie dachte zunächst, das sei was Politisches, aber es war dann eben die Suche nach dem Edelmetall und die erste Frau meines Vaters damals, die noch in Dresden verblieb, die hat auch von den Russen vom Militärtribunal 10 Jahre aufgebrummt bekommen, für den illegalen Besitz, den vermeintlichen von Edelmetall. Also die hat dann auch da einen hohen Preis zahlen müssen, sodass es die Schatzkarte noch gibt. Aber ich nehme an, der Goldschatz liegt längst in der russischen Staatsbank oder wo auch immer. Ne?
Also den Familienschatz haben sie nicht gefunden, Willi Korte, dafür den Quedlinburger Domschatz. Ist ja auch nicht schlecht. Wir waren vorher schon kurz in den USA angelangt. Also sie haben alles das studiert und gemacht, was ihre Eltern nicht wollten. Und dann genau. sind sie in die USA gegangen, um möglichst weit weg zu sein. Spricht alles nicht so für so ein herzliches Verhältnis, aber bleiben wir jetzt mal in den USA, denn da sind sie ja auch geblieben. Sie leben auch heute dort. Wie ging es denn da weiter dann mit ihrem Weg hin zum Provenienzforscher?
Naja, ich bin ja zunächst einmal hier aus wissenschaftlichen Gründen hierher gekommen. Also ich wusste ja nicht so richtig, ob ich später mal auch Wissenschaftler werde, aber ich hatte eben Interesse an dem Thema 20. Jahrhundert, vor allem Kriegszeit, Nazizeit und Nachkriegszeit und bin auch deshalb hierher gegangen, nicht nur um hier sozusagen dem elterlichen Einfluss mal mich etwas zu entziehen, sondern das war auch die Zeit, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wo die Akten des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit hier in dem amerikanischen Nationalarchiv in Washington erstmals zugänglich waren. Also mit anderen Worten, ich hatte einen großen Haufen frischen Aktenmaterials zur Verfügung für ein Thema, für das ich mich interessierte, obwohl ich damals mit Kunstraub überhaupt nichts am Hut hatte. Man hat ja dann in der Cafeteria des Nationalarchivs alle möglichen interessanten Leute damals beim Kaffeetrinken getroffen. So habe ich dann erstmal neben meinen wissenschaftlichen Studien mich mit den sterblichen Überresten von Herrn Mengele beschäftigt, weil ich zufälligerweise mit Leuten Anfang der 80er Jahre des amerikanischen Justizministeriums eben im Lesesaal saß und wir haben uns dann über Kriegsverbrecher unterhalten und ich konnte halt besser Deutsch als die, nicht? Also das war eine große Stärke von mir.
bis heute.
Dass ich also eben die deutschen Akten lesen konnte.
Während so ging's los.
Und so bin ich dann erstmal bei den Kriegsverbrechern gelandet und habe dann erstmal die Knochen von Herrn Mengele mitbearbeitet und dann die Kriegskarriere von Herrn Waldheim.
Kurt Waldheim, damaliger österreichischer Bundespräsident, dem man Beteiligung an Kriegsverbrechen vorgeworfen hat. Also der World Jewish Congress hat das getan, ne?
Ja, da saß ich also wochenlang im Archiv und habe also deutsche Militärakten zur Militärkarriere von Herrn Waldheim gelesen. Da kam eben dann ein Projekt zum anderen und die Wissenschaft geriet immer mehr sozusagen in den Hintergrund und es wurden immer mehr dann sozusagen aktuelle Themen, aber alle mit einem historischen Bezug. Mhm. Und ich saß eben nicht mit meinen hervorragenden Deutschkenntnissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und eins kam zum anderen und aus der Archivarbeit hier über die ersten Jahre hinweg ergab sich dann eben der Ruf nach Deutschland hin, der dann, wie ich sagte, bis nach Berlin reichte, wo man eben nach dem Schliemann-Schatz suchte und jemanden suchte, der eben diese Akten hier in Washington lesen konnte und bearbeiten konnte, sodass ich ja völlig unvorbereitet, unbedarft, ungebildet, wie auch immer, angefangen habe, jene Akten zu lesen, die sich eben mit dem Kunstraub während der Nazi- und Kriegszeit beschäftigen, beziehungsweise mit der Wiederaufarbeitung dieses Themas durch die Alliierten in der Nachkriegszeit. Daraus ergab sich dann der Quedlinburger Domschatz. Da bin ich bis heute sozusagen bei dem Thema hängen geblieben.
Willi Korte, Kunstfahnder und Provenienzforscher zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Seit über 30 Jahren arbeitet Willi Korte als Kunstfahnder und sein Gebiet sind, wie gesagt, die Werke, die während des Nationalsozialismus und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geraubt und gestohlen wurden. Herr Korte, wer sind eigentlich Ihre Hauptauftraggeber?
Naja, es fing an Mitte der 80er Jahre mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, für die ich dann später in der Tat auch was zurückführen konnte. Und meine Hauptauftraggeber der letzten 15 bis 20 Jahre sind die Nachkommen jüdischer Privatsammler.
Gibt es einen Fund, der Ihnen besonders nahe gegangen ist? Abgesehen vom Quedlinburger Domschatz.
Naja, also bei diesem Thema ist es ja nicht so sehr das Interesse oder der Schwerpunkt. Auf dem Kunstwerk ist es ja mehr die Leidensgeschichte der Person, die dahinter stehen. Also da gibt es natürlich in Verbindung mit so manchem Kunstwerk gibt es einfach grausame Schicksale, die sie natürlich bei einem Museumsverlust in dieser Weise nicht haben. Und das ist das, was mich dann schon tief berührt oft. Ich muss mich ja tief in die Biografie und die Verfolgungsgeschichte und Leidensgeschichte dieser Leute einarbeiten, um eben die Chronologie des Verlustes auch zu rekonstruieren. Und da kommt dann manchmal schon Ungeheuerliches zusammen.
Mussten Sie eine Suche auch schon mal ergebnislos beenden?
Ja, also entweder, weil die Information nicht zuverlässig genug ist, um das Kunstwerk eindeutig zu identifizieren. Ich kann ja nicht irgendetwas geltend machen. Beziehungsweise, dass eben etwas auftaucht, aber aus welchen Gründen auch immer, es wieder abtaucht. Und dann ist es meistens erstmal für Jahre ist es wieder weg.
Es gibt ja eine sogenannte Washingtoner Erklärung, ein großer Fortschritt, 1998 verabschiedet. Das sind Grundsätze, die juristisch nicht verbindlich sind, aber man könnte sagen moralisch verpflichtend, Raubkunst ausfindig zu machen, die Besitzer, die Erben ausfindig zu machen und eine gerechte und faire Lösung zu finden. Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass Sie hauptsächlich von den Erben von Privatsammlern beauftragt werden. Soweit ich weiß, gilt ja diese Washingtoner Erklärung aber nur für Institutionen, also für Museen oder so. Gibt es denn überhaupt eine rechtliche Handhabe? Mal angenommen, ich habe ein Bild gekauft von jemandem, der das Bild gekauft hat, damals zu einem Dumpingpreis aus der Sammlung Stern. Bin ich dann verpflichtet, Ihnen das Bild zu geben?
Ja, das kommt darauf an, wo Sie sich mit Ihrem Bild gerade befinden, also in welchem Rechtsraum. Also wie Sie schon sagten, die Washingtoner Prinzipien sind rechtlich nicht verpflichtend, sind also ein eher moralisch-politischer Appell. Und der Hauptgrund eigentlich, warum ich mich immer noch in den USA befinde, ist, dass ich hier eine juristische Grundlage habe. Also ob das nun Quedlinburger Domschatz ist oder ein Bild aus der Sammlung Stern. Wenn ein Kunstwerk dieser Art auf dem deutschen Kunstmarkt auftaucht, habe ich in der Regel kein juristisches Instrumentarium zur Verfügung, um dieses Kunstwerk juristisch aufzuarbeiten, zu verfolgen, sei es zivilrechtlich, sei es strafrechtlich, mit wenigen Ausnahmen. In den USA habe ich eine ganz andere Rechtslage, weshalb ich eben hier bis heute auch nicht nur vor Gericht ziehe und auch mit Erfolg vor Gericht ziehe, sondern im Zweifelsfall auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, weil zum Beispiel das Bild, das Sie gerade angesprochen haben, nicht dass Sie, was Sie geerbt haben, weil es Ihr Großvater 1937 auf einer Auktion erworben hat, das wollen Sie nun in New York verkaufen. Und dieses Bild habe ich aber in der Zwischenzeit recherchiert und habe es als NS-Verlust gemeldet. So, wenn Sie dann dieses Bild hier nach New York schicken, und da kann ich Ihnen mehrere aktuelle Beispiele nennen, dann würde ich die Zollfahndung anrufen und die Bundesstaatsanwaltschaft anrufen oder das FBI anrufen und sagen, pass mal auf, da wird gerade ein geklautes Bild von Deutschland nach Amerika geschickt und soll hier verkauft werden. Und das ist doch eine Verletzung der amerikanischen Einfuhrgesetze. Also geht mal hin und beschlagnahmt dieses Bild. Und das würde Ihnen im Zweifelsfall dann auch hier in New York so passieren.
Aber in Deutschland nicht. Wenn ich es hier in Villa Griesebach verkaufen lasse, dann passiert
dann
nichts.
Dann kann ich nur hoffen, dass Sie sich direkt oder indirekt bei mir melden, meistens ja indirekt über Villa Griesebach. Und kann ich versuchen, mit Ihnen irgendein Arrangement zu treffen, auf das Sie sich einlassen. Wenn Sie keine Lust haben, mit mir weiter zu reden oder darüber weiter zu verhandeln, dann ziehen Sie eben das Bild zurück und lassen es zu Hause an der Wand hängen oder verkaufen es auch in einer Galerie, von der ich natürlich dann von dieser Transaktion nicht mitbekomme, oder schicken es vielleicht, was ich, in die Schweiz oder sonst wohin. Also da haben Sie alle Möglichkeiten auf Ihrer Seite, weshalb dann mein Vorgehen natürlich entsprechend daran orientieren muss. Während, und wir hatten das gerade vor kurzem, nicht, wenn Sie nun eine italienische Galerie wären, die aus Turin ein Sternbild nach New York auf eine Kunstmesse schickt und ich mit dieser Galerie vorher 2 Jahre ergebnislos korrespondiert habe, beziehungsweise versucht, eine Korrespondenz aufzustellen, dann rufe ich eben beim FBI an und dann kommt da ein Agent und holt Ihnen Ihr Bild nicht aus der Kunstmesse, aus dem Stand ab. Und leitet ein Verfahren zur Einziehung des Bildes ein. Und nach Abschluss des Verfahrens wird mir dann das Bild ausgehändigt, sodass ich nicht mal großen Aufwand betreiben muss. Also da gibt es 2 ganz unterschiedliche Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie mit dieser Art von Kunstwerken umzugehen ist. Und wie gesagt, das ist bis heute meine Geschäftsgrundlage, also jetzt als Jurist, warum es für mich weiterhin Sinn macht, hier von den USA aus, vor allem eben mit der Arbeit in den USA, mit diesem Thema weiter zu beschäftigen, weil ich hier ein juristisches Instrumentarium zur Verfügung habe, was mir in Deutschland, Europa nicht so zur Verfügung steht.
Willi Korte, wie wir hören, nicht nur Kunstfahnder, sondern auch Jurist. Raubkunst. Das betrifft nicht nur die NS-Geschichte, über die wir ausführlich gerade gesprochen haben, sondern auch die Kolonialgeschichte. Diese Verbrechen reichen ja noch viel länger zurück. Ein öffentliches Thema sind die allerdings auch erst seit kurzer Zeit. Neulich wurde in Berlin das Humboldt-Forum eröffnet und kurz vorher verlangte Nigeria noch einmal die Rückgabe der Benin-Bronzen. Kunstfahnder und Provenienzforscher Willi Korte, was sagen Sie zu diesem Fall?
Das Thema hat ja wahrscheinlich eine Dimension, die möglicherweise ebenso groß ist wie das Thema Raubkunst aus der NS-Zeit. Also wir haben ja in der Zwischenzeit auch da erste Zahlen bekommen. Nicht? Es geht ja um Zehntausende von Objekten in europäischen Museen und vor allem natürlich auch in deutschen Museen. Also die ganze Konzeption des Humboldt-Forums ist ja vielleicht etwas aus der Zeit gefallen in der Zwischenzeit. Ich glaube, damit wird sich Deutschland noch ernsthaft beschäftigen müssen, so wie mit dem Thema in Raubkunst aus der Nazizeit. Zumal ja auch, das darf man nicht vergessen, mit dieser Kolonialgeschichte nicht nur Kunstraub zu verbinden ist, sondern natürlich auch Völkermord zu verbinden ist. Man hat ja diese Leute dort nicht nur beraubt, sondern sie auch zu Tausenden, Abertausenden nicht massakriert.
Es gibt ja so ein paar erstaunliche Parallelen, nicht? Allianz des Schweigens, der Ablehnung gab es ja auch zunächst, als es um die NS-Raubkunst ging und die Erben den Besitz zurückverlangt haben. Wäre das vielleicht ein neues Arbeitsfeld für Sie, Herr Korte, koloniale Raubkunst?
Ja, ich habe mir auch mal gedacht, da kann ich mal woanders recherchieren. Afrika kenne ich ja nicht so gut.
Und?
Das muss man überlegen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Korte. Hat großen Spaß gemacht, war sehr interessant.
Gern geschehen.